Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Total Clear. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Wir haben Ronnie O'Sullivans ersten Auftritt gestern gesehen. Wir haben einen Mittelfinger gesehen, weil ein Maximum nicht geklappt hat. Und wir haben den ersten ausgeschiedenen Gesetzten gesehen. Alles an einem Tag 3, der so unterhaltsam wie schon die ersten beiden Tage war. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von den Sheffield Shots von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hi Andreas.
Das war doch schon wieder unterhaltsam gestern.
Ja, ich weiß auch nicht, wo die das hernehmen. Ist irgendwie, als wenn Snooker-WM wäre. So fühlt sich das an. Also wahnsinnig unterhaltsame Matches, unterhaltsames, was abseits des Tisches passiert. Wenn jetzt noch irgendwie tatsächlich Corona nicht wäre und wir Zuschauer erleben könnten und das Ganze wirklich die Atmosphäre bekommt, die es verdient, dann wäre es perfekt. Ansonsten wirklich eine hervorragende Weltmeisterschaft. Bisher gibt es wenig bis fast gar nichts zu meckern und ja. Applaus bekommen die Spieler in der Arena ja dann trotzdem.
Ja, wobei, also dieser Blechapplaus, der muss meiner Meinung nach nicht sein.
Ja, ich hoffe sehr, dass die Qualität, die am TV darüber kommt, tatsächlich nur so ist, weil das über die Mikrofone in der Arena eingefangen wird. Ich hoffe, dass die Qualität da in der Arena deutlich besser ist. Ansonsten könnte man sich das wirklich sparen, weil das wäre dann wirklich ein bisschen, sehr merkwürdig. Wie gesagt, ich hoffe, dass das ein bisschen realistischer klingt, wenn man im Crucible vor Ort ist.
Ronnie O'Sullivan war auch etwas erschrocken, als er das zum ersten Mal gehört hat, musste Marcel Eckert dann auch fragen, was ist hier denn los? Marcel Eckert erklärte es ihm dann und dann Ronnie O'Sullivan war dann auch zufrieden. Auf den kommen wir gleich zu sprechen, aber Ehre wem Ehre gebührt. Wir müssen erstmal die drei Achtelfinalisten besprechen, die gestern das Achtelfinale erreicht haben. Curt Mifflin ist der erste Spieler, der nicht zu den Gesetzten gehört, der dieses Achtelfinale erreicht hat. Er hat in einem durchaus im ersten Marathon-Match David Gilbert mit 10-8 geschlagen. Er hatte dabei einen Maximum-Versuch. Als der abgebrochen worden ist, hat er, ich glaube, der Gelben, hat er den Mittelfinger gezeigt. Tatjana Woolaston fand das nicht so richtig toll, hat ihn gleich verwarnt, hat gesagt, wenn du das nochmal machst, wird dir ein Frame abgezogen. Aber die Geste von Curt Mifflin ist so ein bisschen um die Welt gegangen. Und Mifflin hat am Ende das Match gewonnen mit 10-8 und er hat es verdient gewonnen, möchte man sagen.
Er hat es absolut verdient gewonnen und diese Geste, die er da entweder der Weißen oder der Gelben, an der er hängen geblieben ist, zugeworfen hat in Effenberg-Manier, wie es Frank Winkler gestern formulierte, das ist eine Reaktion, ich glaube, die kennen wir alle aus dem Training, wenn wir auf Maximum-Kurs sind. Das ist eine ganz normale Angelegenheit. Spaß beiseite, es ist natürlich vollkommen menschlich, vollkommen eine irrwitzige Situation. Ich denke mal, wenn er heute die Bilder sieht, wird er sich selbst darüber auch sehr amüsieren. Das war natürlich aus der Situation heraus so gegeben. Ist auch völlig in Ordnung, dass Tatjana Woolaston ihn dafür verwarnt. Das gehört sich für so einen Gentleman-Sport natürlich nicht. Aber wer will es ihm verdenken? Das war ein tolles Break bis dahin, was er da gespielt hat. Und dann funktioniert der Split auf die letzten Roten, die so gemeinsam bei Pink lagen, nicht so wirklich. Und er locht diese Rote dann fantastisch und versucht dann über mehrere Banden, über die kleinen Farben, wieder zurück auf Schwarz zu kommen und bleibt dann eben an den kleinen Farben hängen und hat so keine Chance mehr, das Break zu beenden. Maximum-Versuch scheiterte dann bei 105 und ja, dann kam eben der mittlere Finger aus Curt Mifflins Tasche heraus. Es ist doof gelaufen für ihn an der Stelle, war letztendlich, aber vielleicht auch so ein bisschen ein Fingerzeig, in welche Richtung dieses Match dann hier endgültig geht, denn es war zu diesem Zeitpunkt nicht nur der Ausgleich zum 8:8, sondern es war so ein bisschen der Deckel auf ein fantastisches Break-Festival, was wir zwischen den beiden gesehen haben. Die erste Session endete da bereits 5:4 mit diversen Centuries, die sich die beiden da um die Ohren gekloppt haben, und das ging am Abend auch so weiter. 102 von Mefflin und gleich noch eine 102 im nächsten Frame von David Gilbert, der dann auch mit einer 93 und einem weiteren Break mit 7:6 erstmals seit einer ganzen Weile wieder in Führung lag in diesem Duell. Curt Mefflin holte sich dann Frame um Frame peu à peu zurück, machte immer wieder den Ausgleich, erst mit der 97 zum 7:7 und dann eben mit dieser 105, dem Maximumversuch, zum 8:8. Ließ sich also nicht abschütteln, also es war ein wirklich hochklassiges und tolles Match, was sich die beiden da geliefert haben. Der 17. Frame war dann am Anfang so ein bisschen zerfahren. Ich weiß nicht, ob es an dem Maximum-Versuch im Frame zuvor lag oder ob die beiden dann so ein bisschen den Druck so langsam Tribut zollen mussten. Denn der 17. Frame, wenn es 8:8 steht, ist ja dann sehr entscheidend, welcher von beiden kommt zuerst bis auf einen Frame an den Sieg heran. Dort belagerten sich beide dann so ein bisschen mit vielen Snookern. Es gab Unmengen an Foulpunkten zu Beginn dieses Frames. Curt Mefflin wurde von Gilbert gesnookert, dann snookerte Mefflin zurück, nachdem er aus einem Snooker heraus einen fantastischen Gegensnooker legte. Er hatte sich da selbst auf eine Farbe gesnookert, verfehlte Braun dann mehrfach, und als er es dann endlich schaffte, lag die Weiße so nah an Braun dran, dass dieser Snooker, den Gilbert da vor sich sah, einfach nur albtraumhaft war. Ja, und dann ging es so ein bisschen hin und her, bis Curt Mefflin endlich in einen Break reinkam, und die 63 war wirklich ein tolles Break, was er da auf den Tisch gepackt hat, und damit war er nur noch einen Frame vom Sieg entfernt. Die erste echte Chance bekam aber David Gilbert in Frame 18. Mefflin hatte zwar ein paar Punkte vorgelegt, machte es aber nicht sicher, und so kam Gilbert an den Tisch und sah eigentlich ganz gut aus, als wenn er hier den Entscheidungsframe zum zweiten Mal bei dieser Weltmeisterschaft erzwingen kann. Aber dem war nicht so. Auf die Farben holte sich Curt Mefflin mit einer 25er Clemens tatsächlich hier den Frame, damit das Match, und ja, gewinnt hier mit 10:8 gegen David Gilbert letztendlich auch verdient. Er war vor allem, was das Breakbuilding anbelangt, der deutlich stabilere Akteur, auch wenn beide richtig gute Snooker gezeigt haben zwischendrin. Aber dieser Auftritt von Curt Mefflin war wirklich, ja, aller Ehre wert, und so steht er verdient in der nächsten Runde und darf sich jetzt auf ein Duell mit John Higgins freuen.
John Higgins oder Curt Mefflin hat also das Achtelfinale erreicht, er hat es verdient erreicht und er hat stark gespielt, und wenn er in den Bällen ist, ist das auch ein sehr unterhaltsames Spiel, was Curt Mefflin bietet, und er hat, wie gesagt, mit David Gilbert den ersten Gesetzten ausgeschieden. Und du hast es gesagt, er trifft jetzt auf John Higgins. Der hatte gestern weniger Mühe, als ihm wahrscheinlich lieb gewesen wäre, beziehungsweise er hatte sehr viel weniger Mühe, als es eigentlich sich anfühlte. Er gewann gegen Matthew Stevens mit 10:5. Und ich hatte während des gesamten Matches das Gefühl, dass Matthew Stevens einige Chancen hat liegen lassen und das Match durchaus hätte knapper ausfallen können. Ist John Higgins da vielleicht nicht genug geprüft worden gestern?
Ja, dem kann ich wenig hinzufügen. Das stimmt genau. Matthew Stevens war einfach nicht wirklich konkurrenzfähig in dieser zweiten Session. Muss man wirklich leider so sagen. Er hat in der ersten Session ja schon es verpasst, das Ergebnis enger zu gestalten, seine Chancen besser zu nutzen. Und das zog sich in der zweiten Session auch komplett so durch. Er startete zwar phänomenal gut mit einer 138er Total Clearance, danach war dann aber wenig zu sehen. Immer wieder leichte Lochfehler, die sich eigentlich an fantastische Bälle, die er auch zeigte, reiten. Immer wieder vergebene Chancen und ja, immer wieder genau der Matthew Stevens, den wir in den letzten Jahren eben auch gesehen haben, der einfach zu wenig aus seinen Chancen macht und es einfach nicht konstant auf den Tisch bringt. Immer wieder gab ihm John Higgins Gelegenheit, in einen Break zu kommen, in Punkte zu sammeln und eben auch eigentlich Frames zu gewinnen, aber ja, er schafft es trotzdem nicht, das Ergebnis zumindest dann auch respektabler zu gestalten, denn das 10:5 für John Higgins ist eigentlich viel zu deutlich. Der spielte ordentlich, solide. Ich weiß nicht, ob er auch vielleicht nochmal einen Gang höher hätte schalten können, wenn er denn etwas mehr gefordert gewesen wäre. Das bleibt dann erstmal der Fantasie überlassen, werden wir im Turnierverlauf dann vielleicht sehen. Aber John Higgins wird hier sicherlich froh sein, dass er mit einem relativ ungefährdeten 10-5 jetzt in der nächsten Runde steht. War so nicht zu erwarten, fand ich. Da hätte Mr. Stevens deutlich mehr draus machen können. Wie gesagt, John Higgins, bisschen im Glück, wie du schon gesagt hast.
Matthew Stevens also raus in der ersten Runde. John Higgins gewinnt mit 10-5. Das Match hatte nicht die ganz großen Höhepunkte. Da hatte man sich auf ein bisschen mehr gefreut und auf ein bisschen mehr Spannung. Ähnlich unspannend ist das Match zwischen Neil Robertson und Liang Wenbo am Ende verlaufen. Und es hatte auch alle Zutaten eigentlich, um eine ganz spannende Geschichte zu werden. Aber ähnlich wie Matthew Stevens ist es Liang Wenbo nicht gelungen, wenn er Chancen hatte, diese dann auch zu nutzen. 10-5 heißt es am Ende für Neil Robertson, der sich vielleicht auch fragt. Mensch, das ist, ging jetzt aber all einfacher als gedacht.
Ja, es war vielleicht so ein bisschen ein guter Auftritt für Neil Robertson, denn in den letzten Jahren hat er ja ganz gerne mal in der ersten Runde ein wahnsinniges Feuerwerk abgebrannt und er fand und sich eigentlich schon in der ersten Runde für den WM-Titel beworben, um dann in den nächsten zwei Runden eher grauenhaft zu spielen und eben immer wieder relativ früh auszuscheiden. In diesem Jahr war es ein bisschen anders. Es war alles in allem ein sehr, sehr guter und sehr souveräner Auftritt von Neil Robertson, aber eben nicht dieses ganz große Spektakel, was wir gesehen haben in den letzten Jahren. Liang Wenbo hatte eigentlich das Zeug dazu, diese Partie nicht nur offener zu gestalten, sondern vielleicht nicht unbedingt zu gewinnen, aber auf jeden Fall deutlich mehr Frames zu holen, als er am Ende aufs Board bekam. Startete mit einem riesengroßen, tollen Break mit einer 82. Das war ein fantastisches Break aus einem sehr wirren Bild teilweise mit tollen Bällen, die er da gezeigt hat. Also da dachte man schon, dass das Match hier etwas offener gestaltet werden könnte. Es war dann letztendlich der letzte Frame, den der Chinese tatsächlich holte im 10. Durchgang zum 5-5, danach keinen einzigen mehr geholt, obwohl er in jedem Frame mindestens eine Chance bekam. Im 11. nur 16 Punkte draus gemacht, die Antwort war eine 97 von Neil Robertson, nächster Frame 10 Punkte, die Antwort war eine 89 von Neil Robertson und der Höhepunkt kam dann im 13. Frame, als Liang Wenbo eine 55 vorgelegt hatte und kurz vor dem Frameball verschoss. Wieder eine Clearance von Neil Robertson und wieder holt sich der Australier den Frame, geht damit ins Mid-Session-Interval mit einer eigentlich viel zu hohen Führung von 8-5 und da war eigentlich das Match schon so gut wie gelaufen. Im 14. Frame wieder eine tolle Rote gespielt, wieder nichts draus gemacht. 50 von Neil Robertson war die Antwort und genau das gleiche im 15. Frame dann auch nochmal. Auch hier wieder zwei gute Gelegenheiten, die Liang Wenbo letztendlich bekam, bevor er dann wieder vergeben hat und Neil Robertson wieder zweimal in kleinere Breaks diesmal reinließ. Und so heißt es am Ende hier 10-5 auch und im Prinzip genauso wie bei John Higgins gegen Matthew Stevens fühlt sich das Ergebnis etwas deutlicher an, als es hätte vielleicht sein können, wenn ein Liang Wenbo und natürlich dann in anderen Match ein Matthew Stevens seine Chancen deutlich besser genutzt hätte. Also ja, muss ich leider sagen, etwas enttäuschende Leistung von Liang Wenbo. Und Neil Robertson wird es natürlich freuen, dass er hier weniger Kraft gelassen hat, als er vielleicht erwartet hätte. Nächster Gegner für ihn ja dann Barry Hawkins oder ein Schweizer Alexander Ursenbacher.
Genau, Alexander Ursenbacher und Barry Hawkins werden morgen ihre ersten Begegnung beginnen um 20 Uhr und werden dann am Mittwoch um 15 Uhr dann ihre Session beenden, beziehungsweise um 14 Uhr ihre Session beenden und dann wissen wir, wer der nächste Gegner ist von Neil Robertson. Wir hatten gestern allerdings auch zwei Matches, die noch nicht beendet worden sind. Und die sind beide klar ausgegangen. Auf der einen Seite Yan Bingtao, der mit 7-1 gegen Elliot Slesser führt. Das Match ist unterbrochen worden, weil die Zeit nicht mehr reichte. Aber 7-1 führt Yan Bingtao, ja, der das gut gemacht hat bislang. Oder der auf jeden Fall souverän das von oben runter gespielt hat und Elliot Slesser erstmal gezeigt hat, wer hier der Gesetzte ist und wer hier erstmal geschlagen werden muss.
Ja, Elliot Slesser ja einer der Debütanten bei dieser Weltmeisterschaft und bisher dann auch der Debütant, der sich so den Druck hat am stärksten anmerken lassen. Also der musste dann wirklich so ein bisschen federn lassen gestern, kam zu keinem Zeitpunkt an die Leistungen ran, die er in der Qualifikation gezeigt hat. Yan Bingtao reichte hier eine relativ solide Leistung. Ich meine, man sieht es ja daran, dass das Match abgebrochen wurde. Also so überragend hat Yan Bingtao jetzt auch nicht gespielt. Der kann sich sicherlich auch noch steigern. Wird er auch müssen, wenn er auf Judd Trump im nächsten Match trifft. Dass Elliot Slesser hier heute noch ein Comeback hinlegen kann, wage ich doch deutlich zu bezweifeln. Dazu müsste der sich stark steigern. Und ich glaube, Jan Mingtao müsste dann auch irgendwie ja so ein bisschen mit gebrochenem Arm vorbeikommen. 66, 119, 86 waren die Breaks von Jan Mingtao. Zwischendurch zeigte Elliot Slesser dann mit einer 60 mal im fünften Frame nach dem Mid-Session Interval, dass er hier nicht Fallobst ist und nicht mit einem Whitewash nach Hause gehen möchte. Aber ansonsten einfach viel zu wenig aus seinen Chancen gemacht. Lange Bälle kamen fast gar nicht. Safeties auch nicht sehr punktgenau. Und so holte sich Elliot Slesser dann zwar in jedem Frame so ein paar Pünktchen, aber Jan Mingtao reicht es dann immer wieder, auf die Fehler seines Gegners zu warten und ein paar Punkte mehr sich zusammenzukratzen. Und so führt er jetzt relativ deutlich mit 7-1. Wird dann heute Nachmittag in der Session um 15.30 Uhr sein Match beenden. Braucht noch 3 Frames und ich denke mal, die wird er sich dann auch holen. Also für Elliot Slesser muss das Ziel sein, das Mid-Session-Interval zu erreichen und dann muss man mal gucken, wie weit es gehen kann. Aber an ein Comeback glaube ich hier nicht mehr.
An ein Comeback glauben kann man beim Match von Tapchaya Uno und Ronnie O'Sullivan dann auch nicht mehr so richtig. Ronnie O'Sullivan führt mit 8-1 und Ronnie O'Sullivan hat gestern, ja, The Rocket ist erstmal in den Himmel gestiegen. Man muss dazu sagen, und die Geschichte ist nicht auserzählt, wenn man sagt, dass Tapchaya Uno gestern eher einen rabenschwarzen Tag erlebt hat. Doch was Ronnie O'Sullivan gemacht hat, wenn er in den Bällen war, wenn er die Chancen von Tapchaya Uno bekommen hat, das grenzte zwischendurch schon an Kunst, weil das war sehr, sehr, sehr gut. Und das war bislang vielleicht die stärkste Leistung in diesem Turnier, diese erste Session von Ronnie O'Sullivan gegen Tapchaya Uno. 8-1 steht es dort nach der ersten Session.
Ja, genau. Also es trafen hier im Grunde 2 Sachen aufeinander. Zum einen ein Tapchaya Uno, der das Wort Safety gestern partout nicht in den Mund nehmen wollte und auf alles draufgegangen ist, was sich ihm da irgendwie auf dem Tisch entgegengestellt hat. Dabei dann eine Unmenge an Fehlern produzierte und sehr, sehr viele, vor allem auch lange Bälle dann verschoss und Ronnie O'Sullivan so die Gelegenheit gab, relativ leicht in Breaks einzusteigen. Und das Zweite, was dann dazu kam, war, dass Ronnie O'Sullivan anscheinend Lust auf Weltmeisterschaft hat. Und das in einer Art und Weise, die wirklich atemberaubend ist. Die beiden schnellsten Spieler, Ronnie O'Sullivan ja eigentlich nur Nummer 2 in dieser Hinsicht, das war gestern auf keinen Fall so. 13,5 Sekunden gerade mal die durchschnittliche Stoßzeit bei Ronnie O'Sullivan, der ein hohes Break nach dem anderen auf den Tisch packte. 101, 85, 115 in den ersten drei Frames. Im vierten Frame hatte Tapchaya Uno dann das erste Mal eine echte gute Gelegenheit für einen Break. Verschoss dann wieder irgendwann. Ich glaube, eine rote auf die Mitteltasche war es. Ronnie O'Sullivan kam mit einer 74 wieder an den Tisch, holte sich Frame 4. Nach dem Mid-Session-Interval genau das gleiche Bild. 88, 76 hintereinander weg. Und mit der 6-0-Führung war das Ding dann im Prinzip auch schon durch, denn gegen Ronnie O'Sullivan einen Rückstand aufholen ist ohnehin schon schwierig, einen hohen Rückstand aufholen eigentlich fast so gut wie unmöglich. Ronnie O'Sullivan, einer der besten Frontrunner überhaupt auf der Snooker-Tour. Im siebten Frame dann kam Tapchaya Uno endlich ans Board und auch da brauchte er 2 Chancen, spielte zwar eine 69, verschoss den Frameball aber, musste den im zweiten Versuch dann lochen, nachdem Ronnie O'Sullivan tatsächlich diesmal nur 8 Punkte aus dem Break machte. Im achten Frame war Tapchaya Uno wieder der Erste in den Bällen, holte sich wieder nur 5 Punkte. Ronnie O'Sullivan kam an den Tisch, verschoss dann irgendwann eine rote auf die Mitteltasche. Tapchaya Uno kann die Chance wieder nicht nutzen, die sich ihm dann bietet. Und Ronnie O'Sullivan kratzt sich die nächsten Punkte, die dann für den Framegewinn reichen, mit einem 45er Break knapp in dem Dreh zusammen. Und der letzte Frame dann wieder mit einer 65 aus seiner zweiten Chance heraus diesmal, nachdem er beim ersten Versuch nur 23 Punkte draus machte. Also ich glaube, Tapchaya Uno war zu dem Zeitpunkt auch mental schon besiegt, wenn er es nicht nach den ersten 3-4 Frames schon gewesen ist. Also das war ein alles in allem ja sehr, sehr unwürdiger Auftritt, sage ich mal. Da hatten wir von dem Match sehr viel mehr erwartet. Klar, bei den beiden Spielern ist es durchaus möglich, dass einer eben einen Lauf bekommt und so dominiert, aber da hatte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr und ein offeneres Match vor allem auch gewünscht eigentlich zwischen den beiden. Nicht nur, weil ich Tapchaya Uno als Spieler sehr, 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 sehr schätze, sondern auch, weil das natürlich deutlich spannender ist als ein Ronnie O'Sullivan, der hier so deutlich führt. Aber was man auch sagen muss, dieses 8:1 ist nicht nur eine Ansage in Richtung von Tep Chaeyounou, sondern ist auch eine Ansage in Richtung aller anderen Spieler bei dieser Weltmeisterschaft, dass man Ronnie O'Sullivan, der in den letzten Jahren ja bei der WM nicht unbedingt immer überzeugen konnte, tatsächlich in diesem Jahr auf dem Zettel haben muss. Also wenn der so spielt und seine Chancen so gut ausnutzt, dann ist das nicht nur eine Freude, ihm zuzusehen, sondern dann ist das auf jeden Fall auch ja ein kleiner Fingerzeig in Richtung 6. WM-Titel.
Ronnie O'Sullivan also mit einer wirklich starken Vorstellung und er hat ein Zeichen an seine Gegner gesetzt. Das war der Tag gestern. Wenn wir nach heute schauen, werden wir heute auch wieder eine komplette Begegnung erleben. Jack Lisowski gegen Anthony McGill heute um 11 Uhr und um 20 Uhr parallel heute Morgen zur zweiten Session von Ronnie O'Sullivan gegen Tep Chaeyounou. Heute Nachmittag dann Yan Bingtao gegen Elliot Slesser und Sean Murphy gegen Nopon Sain Kam. Die werden heute, oder beziehungsweise Bingtao und Slesser werden ihr Match beenden. Sean Murphy und Nopon Sain Kam gehen heute in die erste Session und heute Abend wird es den ersten Auftritt von Mark Selby geben, der gegen Jordan Brown spielt und dann werden wir morgen natürlich hier bei den Sheffield Shots von Total Clearance auf meinsportpodcast.de darüber berichten. Das waren Christian Oemeke und Andreas Thies mit ihrem Bericht jetzt über diesen Tag 3 bei der Snooker-Weltmeisterschaft. Wir hoffen, das gefällt euch. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Rezensionen, Bewertungen bei iTunes und folgt vor allen Dingen Christian auf Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.